Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Paul McCartney ist dieser Tage 80 geworden. Als er Yesterday 1965 herausbrachte, eröffneten die USA den Bombenkrieg gegen Vietnam. Wurde ein Attentat auf Shah Mohammed Reza Pahlavi verübt und starb Sir Winston Churchill. Was bedeuten diese Daten und die mit ihnen verbundenen Ereignisse für uns heute? Können wir womöglich aus der Vergangenheit etwas über die Zukunft lernen? Oder müssen wir, wenn wir umgekehrt Geschichte verstehen wollen, die Gegenwart ausblenden? Das ist ein Thema heute Abend in unserer Sendung, zu der Sie herzlich Barbara Weber einlädt.
Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Und das sind unsere weiteren Themen. Stärken Pandemien den Populismus? Wir stellen Ihnen die Ergebnisse einer Studie vor, die Verschwörungsmythen in Zeiten von Covid-19 und der spanischen Grippe verglichen hat. Wer wird Millionär? Fragten die Wissenschaftler der Untersuchung des TV-Spiels und lieferten wichtige Erkenntnisse über Entscheidungsprozesse. Und auch in unserem Schwerpunkt geht es heute um Entscheidungen, nämlich darum, warum sie, auch wenn sie manchmal ganz einfach erscheinen, so schwer fallen. In unserem letzten Beitrag blicken wir zurück auf den Sommer 1952. Da verließ der amerikanische Hochkommissar John McCloy Deutschland, nicht ohne vorher einen Scheck für die Gründung einer Hochschule zu überreichen, der späteren Hochschule für Gestaltung in Ulm, die wissenschaftlich begründetes Design entwickeln sollte. Doch zunächst.
Was ich mich natürlich gefragt habe, ist, was hat man vielleicht versäumt? Hätte man noch mehr tun können, um eine solche Tragik, hätte man das verhindern können?
Das fragte Bundeskanzlerin AD Angela Merkel in einem Gespräch mit dem Spiegeljournalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble.
Es ist ja gar nicht so ganz einfach, sich in die Jahre der Bukarest-NATO-Gipfel 2008, warum ist die Entscheidung so gefallen? Da finde ich, müssen wir jetzt schon aufpassen, dass wir nicht nur noch schwarz und weiß sehen, sondern dass wir uns wirklich nochmal die Umstände angucken. Und ja, es ging um Ukraine und es ging um Georgien. Und bei Betrachtung der Ukraine war die Ukraine nicht die, die wir von heute kennen. Es war eine Ukraine, in der es politisch sehr, sehr gespalten war zwischen Janukowitsch und Juschenko. Und selbst die Reformkräfte Timoschenko und Juschenko haben sich nicht besonders gut vertragen. Das heißt, es war kein innerlich demokratisch gefestigtes Land. Und wenn man ein Land in eine NATO aufnimmt, dann muss man wissen, dass wir dann auch bereit sind, ein solches Land wirklich zu verteidigen, wenn es einen Angriff gibt. Zweitens war ich mir sehr sicher und deshalb fand ich, dass die Ukraine ihren demokratischen Weg weitergehen muss, sehr sicher, dass Putin das nicht wird einfach geschehen lassen. Das war für ihn aus seiner Perspektive eine Kriegserklärung. Und es hat ja dann auch nur wenige Monate gedauert, dass in Georgien dieser Krieg im Zusammenhang mit Südossetien und Abchasien ausgebrochen ist, wo dann der Präsident Sarkozy noch vermittelt hat. Und es war vollkommen klar, er wird es auch in der Ukraine nicht geschehen lassen. Und drittens, ehrlich gesagt, das muss man ja auch sagen, Präsident Zelensky kämpft unglaublich mutig gegen die Korruption an. Aber damals war die Ukraine schon auch ein von Oligarchen beherrschtes Land. Und das kann man nicht einfach sagen, euch nehmen wir morgen in die NATO auf.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine konfrontiert nicht nur Politiker damit, was sie in der Vergangenheit gedacht, gesagt und umgesetzt haben. Aus dem heutigen Verständnis lässt sich wohlfeil argumentieren, dass die vermeintlichen Versäumnisse von damals die Katastrophe von heute herbeigeführt haben. Wir denken Geschichte häufig vom Ende her. Und genau diese Herangehensweise kritisiert Professorin Annette Vohwinkel, die am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam die Abteilung für Mediengeschichte leitet und neuere und neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt. Wie sie diese Überlegungen entwickelt hat und welche Folgen das für die Geschichtsschreibung hat, fragte ich sie vor der Sendung.
Ich betrachte ja die aktuellen Ereignisse einerseits als Historikerin und andererseits als Zeitzeugin. Als Zeitzeugin kann ich sagen, alles, was bisher passiert ist, war vom Ende her offen. Und als Historikerin gucke ich oft auf vergangene Ereignisse, die abgeschlossen sind. Wir versuchen natürlich, die Menschen in ihrer eigenen Zeit zu verstehen und nicht immer vom Ende her drauf zu gucken. Das ist aber etwas, was uns als politisch denkenden Menschen manchmal recht schwer fällt. Genau daher kommen, glaube ich, auch die Vorwürfe jetzt gegen Angela Merkel, dass sie nicht rechtzeitig die Ukraine in die NATO aufgenommen hat oder zumindest sich dafür ausgesprochen hat, weil man jetzt sagen kann, das ist schiefgegangen. Frau Merkel weist aber natürlich zu Recht darauf hin, dass sie das noch nicht wissen konnte. So gesehen ist man immer so ein bisschen in so einem Double-Bind. Denkt man jetzt vom Ende her oder denkt man nicht vom Ende her? Und ich glaube, da muss man immer versuchen, irgendwie eine vernünftige Balance zu finden.
Ein Beispiel ist ein Buch, das Sie geschrieben haben. Zusammen mit Kollegen haben Sie das herausgegeben. European Cold War Cultures. Was ist so bemerkenswert aus heutiger Sicht an dem Band?
Was bemerkenswert ist, ist, dass ich feststelle, dass die aktuellen Ereignisse mich mit anderem Blick auf meine eigene vergangene Arbeit schauen lassen, als das noch vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Ich frage mich jetzt, ob wir damals nicht aus der Position raus den Kalten Krieg betrachtet haben, dass er zu Ende ist und dass er irgendwie auch gut zu Ende gegangen ist. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, in der wir feststellen, dass eine ehemalige Sowjetrepublik eine andere mit Waffen überfallen hat. Und dann stellt sich natürlich auch die Vorgeschichte anders dar. Das ist etwas, was man dann im eigenen Kopf vielleicht nochmal revidieren muss und wo man sich auch fragt, würde ich das Buch nochmal genauso konzipieren, wenn ich es mit dem heutigen Wissen konzipieren würde? Ich würde gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben bringen, das ganz gut passt. Ich habe 1981 selbst als damals noch Jugendliche, ich glaube, ich war noch nicht mal volljährig, im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert, also gegen die atomare Nachrüstung in Westeuropa. Und ich fand das damals völlig selbstverständlich. Wenn man sich aber den heutigen Konflikt anguckt, muss man sagen, wenn die Ukraine noch Atomwaffen hätte, wäre sie wahrscheinlich nicht von Russland angegriffen worden. So, und vor diesem Hintergrund habe ich eben gedacht, muss ich eigentlich auch meine Position von damals noch überdenken. Das hätte ich schon früher machen können und das habe ich auch schon mal kurz angedacht, als ich die Memoiren von Helmut Schmidt gelesen habe, der ja nochmal sehr gut erklärt hat, warum er das damals so entschieden hat. Aber natürlich bewerten wir die Dinge, wenn wir nachträglich feststellen, dass doch irgendwas schiefgelaufen ist, dann neigen wir dann natürlich dazu, unsere alten Urteile vielleicht auch nochmal zu revidieren.
Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen näher erläutern. Die Ukraine war ja in der Tat damals Atommacht, nämlich zu dem Zeitpunkt 1989 und darauffolgend die 90er Jahre. Das wurde dann aber beendet. Warum?
Ich würde sagen, der Hauptgrund dafür war, dass man natürlich nicht alle ehemaligen Sowjetrepubliken mit Atomwaffen ausgerüstet sehen wollte. Also das wäre ja jetzt auch nicht nur die Ukraine gewesen, das wäre vielleicht auch Kasachstan gewesen oder Kirgisistan. Also Staaten, Nachfolgestaaten, wo man sagen würde, da hätte man jetzt wirklich Bauchschmerzen, wenn die alle noch Atomwaffen hätten. So, und das Abkommen, das dann, ich glaube, 1993 oder 1994 geschlossen wurde, hat ja im Grunde genommen Schutzgarantien für die Ukraine festgelegt, die sie eben dazu bewegen sollten, ihre Atomwaffen abzugeben. Aber was man damals nicht wissen konnte und wirklich nicht wissen konnte, war, dass irgendwann eine dieser ehemaligen Sowjetrepubliken, nämlich Russland, eine andere dieser Republiken, nämlich die Ukraine, mit einem Angriffskrieg überziehen würde. So, und man kann jetzt auch nicht behaupten, das hätte man irgendwie absehen können. Zumindest würde ich sagen, dass die meisten Menschen das nicht abgesehen haben, vielleicht zumindest bis 2014, also bis zur Annexion der Krim. So, und das heißt, dass man hinterher natürlich immer schlauer ist. Wenn man das heute nochmal so entscheiden sollte, würde man das wahrscheinlich anders entscheiden. Aber das sind dann eben diese rückblickenden Argumente, die in der Zeit selbst nicht valide gewesen wären.
Jetzt ist der Ukraine-Krieg ja ein absoluter Einschnitt. Olaf Scholz spricht gar von einer Zeitenwende. Würden Sie dem als Historikerin folgen?
Als Historikerin würde ich sagen, ich versuche mir vorzustellen, wie wir in 10 Jahren über dieses Ereignis sprechen werden. Und möglicherweise werden wir dann über die von Olaf Scholz verkündete Zeitenwende sprechen als das Ende einer Zwischenkriegsepoche. Also quasi die Epoche zwischen dem Ende des ersten Kalten Kriegs und dem Beginn des zweiten Kalten Kriegs, der eben kein kalter Krieg mehr ist, sondern ein heißer Krieg. soll sagen, wir denken in Zäsuren und diese Zäsuren beenden Epochen, jedenfalls auf der politischen oder auf der militärischen Ebene. Kulturgeschichtlich mag das was anderes sein, aber zumindest was diese großen Zahlen, Daten, Fakten betrifft, würde ich sagen, es gibt eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass wir die Zeit zwischen 1989 und 2022 mit einem Begriff belegen werden, der irgendwo in die Richtung Zwischenkriegszeit oder zweite Zwischenkriegszeit geht. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Also das wird sich rauskristallisieren, welchen Begriff wir dafür finden werden. Aber wir werden irgendwann über diese Zeit als einen Zeitabschnitt sprechen, auf den wir uns mit irgendeinem Begriff verständigen werden.
Wie sollte Geschichte also gedacht werden?
Na, ich glaube, dass Geschichte sowieso immer von der Gegenwart ausgedacht wird. Und zwar umso stärker, je näher die Vergangenheit noch an uns dran ist. Wenn ich jetzt über das Römische Reich spreche, ist das alles sehr weit weg. Wenn ich über den Kalten Krieg spreche, ist das für mich schon nicht mehr so weit weg, weil ich ihn als Kind, als Jugendliche immerhin noch miterlebt habe und auch als junge Studierende. Das ist etwas, wo ich sagen würde, im Grunde geht es am Ende immer um die Frage, wie ist die Welt, in der wir leben, zu der geworden, die sie ist. Und je weiter man zurückgeht, desto abstrakter wird das, weil man alle möglichen Abzweigungen unterwegs nicht genommen hat und man ja irgendwie intuitiv auch immer denkt, naja, irgendwie musste das ja alles so kommen. Das musste aber überhaupt nicht alles so kommen. Und je näher wir noch an den Ereignissen dran sind, die irgendwelche Weichen gestellt haben, desto klarer stehen uns möglicherweise auch die möglichen Alternativen noch vor Auge. Nur eben mit der Einschränkung, dass ich sagen würde, man muss dieses Argument, hinterher ist man immer schlauer, muss man versuchen rauszurechnen und trotzdem noch versuchen, die historischen Akteure vor dem Hintergrund des Zeithorizonts zu verstehen, in dem sie selbst gehandelt haben.
Kann man also aus Geschichte für die Gegenwart oder womöglich Zukunft überhaupt lernen? Oder würden Sie das prinzipiell in Frage stellen, weil es werden ja immer gerne Analogien gesucht?
Ich finde, wir können im Moment sehr gut beobachten, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Lehren aus unterschiedlichen Geschichten ziehen. Es gibt nicht die Lehre aus der Geschichte, die existiert einfach nicht, sondern ich kann, um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, ich kann aus der Geschichte des Kalten Kriegs die Lehre ziehen, dass Aufrüstung nirgendwo hinführt und dass es am Ende schon alles irgendwie gut gehen wird. Es hat keinen Atomkrieg gegeben, irgendwann ist wieder abgerüstet worden und das war doch der richtige Weg. Ich kann genauso gut sagen, damals hat es mit der Nachrüstung funktioniert, also müssen wir jetzt auch nachrüsten. Letztendlich werden die Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen, überformt von den politischen Positionen, die wir einnehmen oder auch von den intellektuellen Positionen, die wir einnehmen. Denn es gibt ja nicht die Geschichtsschreibung. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Geschichtsschreibung. Es gibt sehr viele verschiedene Konzepte und Methoden, mit denen wir die Vergangenheit untersuchen können. Und die Vorstellung, dass man da irgendwann mal eine gültige Lehre gezogen haben wird, die halte ich für Fiktion.
Die Zeitenwende und die Geschichtswissenschaft. Professorin Annette Vohwinkel, Leiterin der Abteilung für Mediengeschichte am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Neben dem Krieg in der Ukraine bestimmt ein zweites Thema die Agenda und sorgt für Schlagzeilen. Das Coronavirus in allen seinen Varianten. Da haben die vergangenen 2 Jahre ja gezeigt, dass ein Virus nicht nur eine Gemeinschaft lahmlegen, sondern auch aufs Äußerste herausfordern kann. Die Corona-Pandemie ist aber nicht die erste globale Seuche. Vor rund 100 Jahren wütete die spanische Grippe, ein ähnlich ansteckendes, sogar weitaus tödlicheres Virus mit weltweit geschätzt 50 bis 100 Millionen Toten. Auch damals reagierte der Staat mit ähnlich drastischen Einschränkungen, die ebenso wie heute Widerstand hervorriefen. Aber wie hat das globale Krankheitsereignis vor 100 Jahren auf die Gesellschaft gewirkt? Und welche politischen Folgen hatte das? Sind die Ereignisse heute wie damals womöglich vergleichbar? Das fragte eine Arbeitsgruppe um den Historiker Professor Thomas Lindenberger, der am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden forscht. Erste Ergebnisse von unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz.
Vergleichbar sind die gesellschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie und der spanischen Grippe nicht. Das nimmt der Historiker Thomas Lindenberger gleich vorweg.
Die spanische Grippe fand statt in einer Situation, in der es vielfache krisenhafte Zuspitzungen in den beteiligten Gesellschaften gab. Und das ist eine völlig andere Situation als die politisch, verfassungsmäßig doch insgesamt recht stabilen Gesellschaften. Da hat diese Pandemie sozusagen einen viel dominanteren Charakter, als man das für die Zeit der spanischen Grippe sagen kann.
Die spanische Grippe trifft Sachsen ab Sommer 1918 in mehreren Wellen, mit ähnlichen Folgen wie die Corona-Pandemie heute. Wegen der vielen Erkrankten fallen in Dresden und Leipzig Straßenbahnen aus. Die Krankenhäuser haben keine freien Betten mehr. Als Reaktion lässt die Regierung teilweise Schulen, Kinos und Theater schließen. Auch damals regt sich Unmut. Theaterbetreiber protestieren beim Dresdner Stadtrat und beim Innenministerium gegen die Schließungen. In der öffentlichen Debatte und bei den gegen Kriegsende zahlreich stattfindenden Demonstrationen spielt die spanische Grippe allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Andere Krisen überlagern die Pandemie.
Die Leute starben damals an zahlreichen anderen Infektionskrankheiten auch, Tuberkulose, Typhus. Viele Menschen sind im Krieg gefallen. Der unnatürliche Tod war seit Jahren schon ein alltäglicher Begleiter in den Familien.
Die Ursache der Pandemie schien kaum von politischer Bedeutung. Nur vereinzelt wurde die Grippe mit rassistischen Ressentiments verknüpft. So schrieb der in Plauen erscheinende Vogtländische Anzeiger und Tageblatt am 31. Oktober 1918 die Schuld an der Pandemie den, Zitat, farbigen Hilfsvölkern der Kriegsgegner zu. Die Soldaten aus den französischen und britischen Kolonien seien Krankheitsträger. Grippebazillen würden durch den orkanartigen Scirocco-Sturm aus den Armeelagern in Norditalien bis nach Mitteldeutschland geblasen. Teilweise wurden auch Juden für die Krankheit verantwortlich gemacht. Die systematische Verbreitung der antisemitischen Erzählung von Juden als Krankheitsbringern fand allerdings erst später, in den 20er Jahren der Weimarer Republik, statt. Eine Grundlage für die Judenvernichtung im Nationalsozialismus. Die Konstruktion von Feindbildern anhand der spanischen Grippe blieb allerdings in den von der Studie untersuchten Quellen eher die Ausnahme.
Dass man jetzt im Bausch und Bogen bestimmte Personen als die Träger der Infektion darstellt oder dahinter ein Komplott wittert, das spielt keine Rolle. Ich meine, man muss es sich auch so vorstellen, es waren Nationen, die im Kriegszustand miteinander waren. Da muss man, um ein Feindbild aufrechtzuerhalten, nicht zum Mittel einer Pandemie greifen.
Anders heute. Bei Demonstrationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden gezielt Feindbilder aufgebaut. Die Regierung, die Medien, die Wissenschaft. In Sachsen waren die Proteste geprägt von Rechtsextremen. Sie machten sich zu Wortführern einer durchaus heterogenen Menschenmenge auf der Straße. Kaum verwunderlich, dass bei den Demonstrationen auch antisemitische Muster präsent waren. Bildhaftes Beispiel ist der gelbe NS-Judenstern mit der Aufschrift Ungeimpft, mit dem sich Gegner der Corona-Politik auf eine Stufe mit verfolgten Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus stellten. Für Zeithistoriker Lindenberger eine ungekannte Banalisierung des Holocaust.
Das ist von einer ganz anderen Qualität. Sozusagen die Verwendung der Pandemie, um gleichzeitig ein Stück weit das politische Selbstverständnis der Bundesrepublik als einer politisch-moralischen Ordnung anzugreifen. Denn mit diesen Gleichsätzen geht natürlich eine enorme Trivialisierung und Banalisierung dessen, was sich damals im Nationalsozialismus zugetragen hat, einher.
Die Pandemie habe demokratiefeindliche Einstellungen nicht unbedingt verstärkt, aber sichtbar gemacht, glaubt Zeithistoriker Lindenberger. Auch wenn die Proteste wieder abgeflaut sind, die politischen Folgen werden noch lange fortwirken, schreibt das Forschungsteam.
Stärken Pandemie den Populismus? Alexander Moritz berichtete über ein Forschungsprojekt an der TU Dresden.
Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait and I'll bring you back two, okay?
Okay.
Okay, I'll be back.
Das Marshmallow-Experiment, das Walter Mischel und sein Team mit 4-jährigen Kindern vor rund 50 Jahren an der Stanford University durchführte, sollte ihn in die Liste der meistzitierten Wissenschaftler katapultieren. Dabei saßen die Kinder einzeln in einem Raum und bekamen auf einem Tellerchen ein Marshmallow serviert. Wenn sie der Versuchung einige Minuten widerstanden, die Süßigkeit sofort zu verspeisen, folgte die Belohnung. 2 Marshmallows. So,
we're gonna eat it. It's a funky, we're still not gonna get
to. Die Entscheidung, vor der die Kleinkinder standen, war eine schwierige. Der schnelle Genuss einer Süßigkeit oder der Aufschub, der dann mit 2 Süßigkeiten belohnt wurde. Schwierige Entscheidungen werden uns in vielen Situationen abverlangt. Über neue Erkenntnisse dazu möchten wir Sie die nächsten 20 Minuten informieren. Zunächst geht es um eine Quizshow, die den beiden Wissenschaftlerinnen Professor Caroline Häusler von der Uni Passau und ihrer Doktorandin Sabrina Fied wahre Fernsehmarathonsitzungen bescherten. Die untersuchten nämlich 243 Episoden von Wer wird Millionär, in denen rund 400 Kandidaten sage und schreibe 4.556 Probleme lösen mussten. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für die Gesellschaft, aber auch für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen und wurden kürzlich im Journal Research Policy veröffentlicht. Melanie Longerich.
Seit Herbst 1999 ist wöchentlich alles möglich bei der RTL-Quizshow Wer wird Millionär, die von Günther Jauch moderiert wird. Und seitdem gilt, wer Millionär werden will, muss 15 Fragen beantworten.
Was passiert in Sergei Prokofjews Peter und der Wolf am Ende mit dem Wolf? Landet im Zoo, wird vom Jäger erschossen, verschwindet im Wald oder ertrinkt im Brunnen?
Was ist nun richtig? Der Kandidat zögert. Telefonjoker Barbara hilft.
Ich glaube, er wird vom Jäger erschossen, aber es ist nicht hundertprozentig.
Das meine ich auch.
Auch wenn's mal in die Hose geht, der Wolf doch in den Zoo kommt und für den Kandidaten die Show mit 32.000 Euro endet, ist sie wissenschaftlich betrachtet weit mehr als kurzweilige Abendunterhaltung. Das zeigen Innovationsforscherin Caroline Häusler von der Uni Passau und ihre ehemalige Promovendin Sabrina Fied, die heute an der Coventry University London lehrt. Für ihre Studie A Question Worth a Million haben sie untersucht, wie in der Show Woche für Woche komplexe Fragen gelöst werden und wann und unter welchen Bedingungen sich Kandidatinnen und Kandidaten Hilfe holen. Eine Frage, die auch im digitalen Zeitalter ein wichtiges wissenschaftliches Thema ist, erklärt Caroline Häusler.
Bei welchen Problemen und in welchen Kontexten Menschen jetzt auf welche Art der Problemlösung zurückgreifen, also ob sie das Problem selbst lösen, auf Spezialwissen aus ihrem Umfeld setzen oder auf die sogenannte Crowd, ist bislang kaum erforscht.
Für die beiden Wissenschaftlerinnen ist klar, wenn man mehr darüber weiß, warum wer in welcher Situation eine bestimmte Strategie wählt, um ein Problem zu lösen, dann sind diese Erkenntnisse nicht nur wichtig für den Einzelnen oder die Gesellschaft, sondern sagen auch viel über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens aus. Im realen Leben dieses Verhalten statistisch sauber zu analysieren, ist kaum möglich, erklärt Caroline Häusler.
Beispielsweise ein introvertierter Problemlöser wird sich eher ein Problem suchen, das er alleine lösen kann. Während eine extrovertierte Löserin sich eher ein Problem sucht, das sie dann zusammen mit anderen gemeinsam angehen kann. Und vielleicht hat sie auch schon ein Netzwerk hierfür. Das heißt, wir hätten dann Verzerrungen. Also was wir brauchen, ist ein Setting, in dem die Menschen sich nicht selbst ihre Probleme suchen, sondern quasi exogen mit diesen konfrontiert werden.
Ein Setting eben wie bei Wer wird Millionär? Die Idee war geboren.
Man kann selbst lösen. Man kann mit einem Experten aus dem eigenen Netzwerk lösen, das ist der Telefonjoker. Man kann die aggregierte Meinung des Publikums heranziehen, das ist dann der Publikumsjoker. Oder eben über den Open Call, den Zusatzjoker, einen offenen Aufruf starten und hoffen, dass ein Experte, der einem selbst völlig unbekannt ist, sich meldet und sagt, ja, ich habe da eine Idee.
Die Erkenntnis der Studie? Ältere Kandidaten nehmen seltener Hilfe in Anspruch. Weibliche, vor allem mit Kindern, sind für Hilfe von außen offener als männliche, ebenso Großstädter. Eine weitere wichtige Erkenntnis: soziale Normen sind entscheidend dafür, wie erfolgreich Probleme gelöst werden. Denn spüren die Kandidaten, dass Hilfe holen als Schwäche ausgelegt wird, wächst die Angst vom eigenen Gesichtsverlust. Ganz anders, wenn das zwischenmenschliche Klima angstfrei ist. In der Quiz-Sendung verkörpert Moderator Günther Jauch genau diese soziale Komponente, erklärt Caroline Häusler. Wenn er signalisiere, dass es völlig legitim sei, sich Hilfe von außen zu holen, dann machten das die Kandidatinnen und Kandidaten eben auch. Diese Erkenntnisse lassen sich auch übertragen auf das Arbeitsklima von Unternehmen, so die Innovationsforscherin. Davon ist auch ihr Fachkollege David Antons überzeugt, Direktor des Instituts für Technologie und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen. Er hat die Entstehung der Studie von Beginn an verfolgt.
Wir haben ja heute die Situation, dass viele Technologiefelder zunehmend interdisziplinär werden. Das sehen wir zum Beispiel an der Mechatronik, wo Maschinenbau und Elektrotechnik zusammengewachsen sind. Das sehen wir in ganz unterschiedlichen Bereichen, wenn wir an die Bioökonomie denken, wo jetzt biotechnische Verfahren in ganz viele unterschiedliche Industriezweige hinein diffundieren. Das sehen wir, wenn wir über die Wasserstofftechnologien reden, wo jetzt auf einmal Technologiefelder auch konvergieren und Sektoren gekoppelt werden, dass auf einmal halt ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Wissenshintergründen zusammenarbeiten müssen.
Und das bedeutet dann eben, dass diese Leute gar nicht Experten in allen Themenfeldern sein könnten. Vielmehr gelte es, Hilfe aktiv zu suchen, abseits des eigenen Fachwissens.
Wir haben Technologieplattformen, bei denen Unternehmen technologische Fragestellungen posten können und Antworten dafür entlohnen können, wenn sie ihre technologischen Probleme lösen. Und genau in dem Kontext stellt sich natürlich die Frage, wer sucht wann nach Hilfe und insbesondere ja, in welchen Konstellationen. Also wie bin ich konstituiert, was ist mein Wissenshintergrund, was ist meine Expertise, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für eine Persönlichkeit und was habe ich für ein Problem.
Allerdings braucht es dazu natürlich auch vor allem auf Organisationsebene die Bereitschaft, nämlich ganz offen darüber zu sprechen, an was forsche und arbeite ich denn derzeit? Ja, was ist denn derzeit in meiner Entwicklungsabteilung? Und dann auch, welche Probleme habe ich denn gerade? Weil nur wenn natürlich spezifiziert wird, welches Problem gelöst werden soll, dann kann sich auch jemand melden, an der Lösung mitzuhelfen.
Die Innovationsforscherin Caroline Häusler fühlt sich durch die Studie in ihren Überzeugungen bestätigt. Egal ob Unternehmen oder Gesellschaft, herausragende Lösungsmöglichkeiten gibt es immer dann, wenn Ideen ausgetauscht und kombiniert werden.
Und gleichzeitig man es dadurch auch schafft, schneller und ressourcenschonender zu einer Lösung zu kommen. Also insofern ist das eine Win-Win-Situation auch, weil natürlich die Zusammenarbeit zwischen Menschen den Menschen auch Momentum gibt und viel mehr Spaß macht.
Melanie Longerich über eine Untersuchung zu Entscheidungsprozessen. Nachlesen können Sie die Studie übrigens im Journal Research Policy. Ihr Titel: A Question Worth a Million. The Expert, the Crowd or Myself? An Investigation of Problem Solving. Alle paar Sekunden trifft der Mensch eine Entscheidung, bewusst oder unbewusst, aus dem Bauch heraus oder nach reiflicher Überlegung. Mancher Entschluss steht sofort fest, andere Entscheidungen schiebt man ewig vor sich her. Aber hilft es wirklich, sich quälend lang den Kopf zu zerbrechen, oder ist der erste Impuls nicht meist der richtige? Noch komplizierter wird es bei gesellschaftlichen Fragen. Wenn alle in verschiedene Richtungen denken, wie kommt eine Gruppe dann zu einer gemeinsamen Entscheidung? Und was passiert eigentlich, wenn wir Entscheidungen fällen? Die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hat dazu kürzlich ein Online-Seminar veranstaltet. Andreas Beckmann hat zugehört und nachgefragt.
Alle 3 Sekunden fragt das Gehirn von innen nach außen, was gibt es eigentlich Neues in der Welt?
Rein physiologisch betrachtet, sagt der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel, hat sich der Homo sapiens kaum weiterentwickelt, auch wenn er nach neuesten anthropologischen Erkenntnissen mehr als 200.000 Jahre Zeit dafür hatte.
Das bedeutet jetzt für Entscheidungen, das Gehirn trifft alle 3 Sekunden eine Entscheidung, das Neue zuzulassen oder beim Alten weiterzumachen.
Von Natur aus sei der Mensch sprunghaft in seinem Entscheidungsverhalten. Das nutzte ihm ursprünglich, als er noch in der wilden Natur unter sich ständig wandelnden Umständen lebte und jederzeit schnell auf Gefahren reagieren musste. Aber es wurde zunehmend zum Problem, seit er in einer komplexen, von ihm selbst geformten Umwelt die Verantwortung übernehmen muss für Entscheidungen, die langfristig wirken können. Einer plötzlichen Intuition zu folgen, ist da nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss.
Aber was machen wir? Wir sind vom Zufall verführt, geführt. Entscheidungen wurden von uns persönlich durch die Umstände getroffen.
Der Einzelne ist also durchaus verantwortlich für seine Entscheidungen, betont Ernst Pöppel. Und das Gleiche gelte für Gremien oder andere Gruppen, die Entscheidungen treffen. Aber weil alle in hohem Maße von der Umwelt abhängig sind, hätten Philosophen schon seit der Antike nach Wegen gesucht, Entscheidungen auf eine solide Grundlage zu stellen.
Tacitus schreibt in der Germania, etwa 100 nach Christus, da im Norden der Alpen, da gibt es Leute, wenn die Entscheidungen treffen, dann machen sie das in zwei Situationen. Die hocken zusammen, trinken, sie sind also begeistert miteinander, diskutieren und am nächsten Morgen sind sie nüchtern und denken darüber noch einmal nach. Und wenn in beiden Situationen, also wenn die Emotionen dafür gesprochen haben, und wenn der klare Verstand gesprochen hat, dann machen wir das.
Was aber, wenn die Situation weniger eindeutig ist, wenn Kopf und Bauch in entgegengesetzte Richtungen tendieren?
Wir brauchen beides. Die Gegenüberstellung Kopf oder Bauch ist vielleicht ganz falsch, sondern Kopf und Bauch ist es meistens.
Sagt der Psychologe Gerd Gigerenzer in einem Online-Panel der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Auf keinen Fall solle man spontane Bauchgefühle einfach unterdrücken. Auch wenn manche Emotionen, so wie die Angst, im Volksmund in dem Ruf stünden, schlechte Ratgeber zu sein.
Also Angst ist ja schon etwas, was wir brauchen. Ohne Angst würden wir nicht überleben. Aber das kann natürlich eben auch daneben gehen. Und die Entscheidungen, die man unter Angst trifft, die sind meistens sehr, sehr schnell.
Manchmal sind es genau deshalb die richtigen, eventuell lebensrettenden Entscheidungen. Manchmal blockiert einen aber auch einfach die Angst vor der eigenen Courage.
Zum Beispiel haben viele Menschen Angst, sich zu blamieren, etwas falsch zu machen. Und dann machen wir defensives Entscheiden.
Defensive oder vorsichtige Entscheidungen dominieren vor allem in Kulturen, die auf Stabilität ausgerichtet sind. Dann überlässt die Gesellschaft traditionellerweise Älteren das letzte Wort. Die wissen schließlich eher, was alles schiefgehen kann. Gerade bei elementaren Fragen wie der, wer wen heiraten soll.
Deswegen gibt es Kulturen, die verlassen sich auf die Eltern, also auf Menschen, die Erfahrung haben. Ja, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist bei uns nicht mal in der Mode.
Denn die moderne Kultur hat das Bedürfnis nach Stabilität zwar keineswegs aufgegeben. Aber mindestens ebenso wichtig sind Werte wie Freiheit und Selbstverwirklichung geworden. Das heißt nicht nur, dass alle über ihr eigenes Leben so weit wie möglich selbst bestimmen wollen. Das heißt auch, dass bei Entscheidungen, die ganze Gruppen betreffen, immer seltener Einzelpersonen oder kleine exklusive Zirkel als Autorität akzeptiert werden. Egal, ob es sich um Familienvorstände handelt oder um Vorstände von Wirtschaftsunternehmen. Entscheidungsgremien müssen sich öffnen.
Das theoretische Argument quasi dahinter ist eigentlich, wenn man eine Gruppe an Personen diverser gestaltet, dann kommen natürlich unterschiedliche Perspektiven und diversere Hintergründe in Entscheidungsprozesse fließend mit ein.
Ob und wie das praktisch funktioniert, untersucht Virginia Sondergeld am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in einem Projekt zu Frauen in Führungspositionen.
Gerade in der Arbeitswelt ist es einfach ein Fakt, dass sich die Lebensrealität, die Karrieren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Einfluss an der Geburt eines Kindes zwischen den Geschlechtern noch stark unterscheidet. Und dementsprechend jetzt gerade in Führungsgremien können natürlich Frauen dann diese unterschiedlichen Perspektiven auch in Entscheidungsprozesse mit einfließen lassen.
In ihrem jährlichen Managerinnenbarometer haben die Forscherinnen des DIW 2022 nicht nur festgestellt, dass die Zahl weiblicher Führungskräfte in Vorständen und Aufsichtsräten großer Unternehmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben zuletzt deutlich gestiegen ist. In qualitativen Interviews haben sie zudem ermittelt, dass der höhere Frauenanteil sich sowohl auf die Entscheidungsprozesse als auch auf deren Ergebnisse auswirkt.
In diesen Interviews hat sich beispielsweise herausgestellt, dass sie eben die Gesprächsatmosphäre verändert hat, insgesamt ein höflicherer Umgang quasi da ist und dass aber auch Diskussionen umfassender gestaltet werden. Und was auch weiterhin was Interessantes ist, dass die Frauen in den Aufsichtsräten insgesamt die Vorstände quasi nach mehr Informationen und Hintergründe zu Entscheidungen gefragt haben. Man also auch hier quasi sehen kann, dass sich vielleicht sogar die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats, also als Kontrolle des Vorstandes, durch die erhöhte Geschlechterdiversität verbessert hat.
Empirisch ist das natürlich schwer zu messen. Zumal es gerade in der Wirtschaft nicht nur darauf ankommt, dass Entscheidungen auf einer breiten und transparenten Faktenbasis getroffen werden. Wirksamkeit erlangen sie erst dann, wenn sie von den Mitarbeiterinnen akzeptiert und umgesetzt werden. Da Belegschaften längst in vielerlei Hinsicht diverser geworden sind, wollen viele Beschäftigte nicht mehr zu elitären, abgeschotteten Männerzirkeln aufblicken. Die meisten sind eher bereit, einem Entscheidungsgremium zu folgen, das die Vielfalt des Unternehmens widerspiegelt, argumentiert Virginia Sondergeld.
Vertrauen ist da vielleicht ein komplizierter Begriff, aber sie fühlen sich halt, denke ich, repräsentiert und sie haben Rollenvorbilder und können auch ihr eigenes Handeln danach eben besser auslegen und fühlen sich ermutigt, Initiativen zu ergreifen, die es vielleicht gar nicht sich trauen würden, auf den unteren Ebenen ja an den Tag zu legen.
Vertrauen hat schon immer eine zentrale, aber schwer zu bestimmende Rolle gespielt. In der Wirtschaft haben Vorstände lange Zeit versucht, dieses Vertrauen mit umfangreichen Zahlenwerken herzustellen, die suggerieren sollten, dass ihre Entscheidungen ökonomisch mehr oder weniger alternativlos seien. Heute nimmt ihnen das kaum noch jemand ab. Aber solche Inszenierungen hatten noch nie viel mit der Realität zu tun, weiß Gerd Gigerenzer.
Nach meiner Arbeit mit DAX-notierten Firmen ist nach Aussage der Entscheider selber jede zweite Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung. Und ich betone am Ende, denn es geht ja hin und her zwischen Daten und Intuition und Daten und Intuition, das ist kein Oder. Aber wie geht man damit um? Also typischerweise, man stellt ein Beratungsunternehmen ein, das dann auf vielen Seiten Papier mit PowerPoint die schon getroffene Bauchentscheidung rational im Nachhinein begründet. Und dann wird das Ganze der Öffentlichkeit als eine rationale, datenbasierte Entscheidung präsentiert.
In erfolgreichen Familienbetrieben, fügt Gerd Gigerenzer hinzu, läuft das häufig anders. Man kennt sich und vertraut darauf, dass relevante Fakten und die Interessen aller berücksichtigt werden. Eine ähnliche Vertrauensbasis versuchen demokratische Gesellschaften in größeren Unternehmen, aber auch in politischen Instanzen durch diverser besetzte Gremien aufzubauen. Doch auch wenn viele Leute mitreden, führt das nicht unbedingt zu fundierten Entscheidungen. Manche Technikvisionäre träumen deshalb davon, komplexe Überlegungen an Maschinen zu delegieren und die Lösung vieler Probleme einer künstlichen Intelligenz zu überlassen. Gerd Gigerenzer zweifelt aber, ob die es am Ende besser machen wird.
Komplexe Algorithmen und Big Data helfen ihnen in Situationen, die stabil sind. Also die größten Erfolge von Algorithmen sind in Spielen wie Schach und Go. Und das ist wirklich bemerkenswert. Aber das ist eine Welt, die ganz klare Regeln hat und wo das Morgen so ist wie das Gestern. Hier ändert sich nie etwas. Wenn es aber auf Situationen angewendet wird, die Ungewissheit haben, wie zum Beispiel Partnersuche oder die Vorhersage, was wird mit Kindern passieren, die in schwierigen Familien aufwachsen, oder auch die richtigen Bewerber für eine Position zu finden, dann haben komplexe Algorithmen Schwierigkeiten und sind in der Regel dann nicht besser als das, was Menschen sowieso können.
Weil Menschen fehlbar sind, werden ihnen immer wieder Irrtümer unterlaufen. Auch wenn sie oft nur schwer verstehen, wie die zustande kommen oder wie denn nun richtige Entscheidungen zu fällen wären, können sie die Verantwortung weder einem Herrscher noch einem Computer überlassen. Sie werden immer wieder selbst entscheiden müssen. Aber gerade darin besteht ja auch ihre Freiheit.
Wie wir Entscheidungen treffen. Hintergründe von Andreas Beckmann. Und wir bitten, die teilweise schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Kurz vor seinem Abschied am 1. August 1952 überreichte der amerikanische Hochkommissar in Deutschland, John McCloy, Inge Scholl, der Schwester der NS-Widerstandskämpfer Sophie und Hans Scholl, einen Scheck über 1 Million Mark. Das Geld stammte aus einem US-Fonds und sollte nach dem Zweiten Weltkrieg zur demokratischen Erziehung der deutschen Bevölkerung beitragen. Es war der Grundstein für die Hochschule für Gestaltung in Ulm, die sich nicht nur wissenschaftlichen und demokratischen Werten verpflichtet fühlte, sondern auch direkten Einfluss auf das moderne Design hatte, unter anderem der Elektrofirma Braun und später auf das von Apple. Design und Gestaltung erinnern an das Bauhaus, doch war der Ansatz ein vollkommen anderer. Um mehr darüber zu erfahren, besuchte ich vor einiger Zeit Dr. René Spitz in seinem Homeoffice. René Spitz ist Professor für Designwissenschaft an der Rheinischen Fachhochschule Köln und er demonstriert mir direkt ein längliches weißes Elektrogerät.
Ja, das ist ein Gerät aus dem letzten Jahrtausend. Das heißt, als wir noch nicht digital Musik gehört haben, sondern analog. Das ist also ein Receiver-Teil einer aus mehreren Elementen bestehenden, mehreren Komponenten bestehenden Audioanlage. Die hatte damals einen Plattenspieler, einen Verstärker, ein Radio, dann eben noch die Lautsprecher. Und hier ist nur ein einziges dieser Module, nämlich ein Receiver. Das ist relativ lang, etwa 50 cm in der Breite, etwa 8 cm hoch, relativ scharfkantig gestaltet. Also das ist nicht sanft geschwungen, sondern die Oberfläche ist sehr rechtwinklig. Die Knöpfe daran sind ein bisschen länglich und der Lautstärkeregler, der ist dann wirklich wie so ein Zylinder, ragt der ganz aufrecht hervor. Der ist ja auch ganz wichtig, damit man da Vollgas geben kann.
Braun steht da drauf. Was ist denn jetzt das Besondere an Braun und am Braun-Design?
Das Besondere am Braun-Design ist, dass es eines der ersten Unternehmen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen ist, das diesen Gedanken des modernen Designs mit allen Facetten so konsequent wie möglich realisiert hat. Das bedeutet, es gibt eine systematische Herangehensweise an die Arbeit. Alle Gestaltung sollte einem Grundgedanken folgend sehr vernünftig, sehr nüchtern, rational, dienend auch gestaltet sein, also für einen langen Gebrauch wirken. Und alle Elemente sollten aufeinander abgestimmt sein. Ob ich jetzt eine Kaffeemaschine oder eine Saftpresse oder einen Rasierer oder ein Blitzgerät oder eben die HiFi-Anlage von Braun habe, auch die Architektur des Unternehmens, die Haltung des Unternehmens, all das zusammen zu gestalten, das war der moderne Gedanke nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das hat Braun mit der Hilfe der Ulmer Hochschule für Gestaltung in den 50er Jahren angefangen.
Die haben ja dann fast den Charakter einer Ikone bekommen und das finden wir heute bei einem anderen Produkt auch.
Ja, die Linie geht ganz unmittelbar zu den aktuellen Smartphones dieses großen Unternehmens aus Kalifornien, Apple, was dann eben in seiner Gestaltung seiner Smartphones, des iPhones, so erfolgreich geworden ist, dass heute sämtliche Smartphones genau so aussehen. Das heißt, es ist ein Typus von einem Produkt entworfen worden, was genau so auszusehen hat und nicht anders. Und das Design von Apple bezieht sich ganz explizit auf die Haltung und auch auf ganz konkrete einzelne Lösungen der Firma Braun, als Dieter Rahms dort über viele, viele Jahre der Chef der Designabteilung gewesen ist.
Wie hängt jetzt die Ulmer Hochschule für Gestaltung mit dem Bauhaus zusammen? Eine Antwort auf die Frage gibt die Geschichte beider Institutionen, die in gewisser Weise eng miteinander verknüpft sind.
Ja, der Zusammenhang ist vielfältig. Also wie schon von Ihnen angedeutet, der Begriff Hochschule für Gestaltung ist erstmal der gleiche. Das Bauhaus in Dessau hatte sich den Untertitel gegeben Hochschule für Gestaltung. Und als 1948/49 die Initiativen aus Ulm um Ottel Eicher, Inge Scholl, später Inge Eicher-Scholl und Max Bill sich verdichteten und es realistische Chancen gab, eine neue Hochschule zu gründen, hatte Max Bill Walter Gropius, den vorigen Bauhausdirektor, um Erlaubnis gebeten, diese neue Hochschule in Ulm Bauhaus Ulm nennen zu dürfen. Und Gropius hat geantwortet, dass er das zwar nicht für eine gute Idee hält, aber er würde, wenn Max Bill das wollte, ihm diese Erlaubnis erteilen. Ottel Eicher hingegen, der zweite Mitgründer der HFG Ulm, hat gesagt, nee, das ist überhaupt keine gute Idee. Wir nennen diese neue Hochschule nicht Bauhaus Ulm, aber wir nennen sie Hochschule für Gestaltung. Also hier gibt es einen vielseitigen Verbindungsstrang zwischen dem Bauhaus und der HFG Ulm. Einerseits über solche Verbindungen durch Personen. Max Bill hat im Bauhaus studiert. Max Bill kannte ganz viele Bauhäusler. Er kannte die alle und brachte einige auch nach Ulm für die Anfangsjahre, um dort in den ersten 3-4 Jahren den Unterricht zu gestalten. Das waren aber in Anführungsstrichen nur die ersten 4 Jahre. Und dann hat sich das relativ scharf gewendet. Und der Unterschied zum Bauhaus, die Abgrenzung vom Bauhaus, hat dann stattgefunden. Und da muss man sagen, das Bauhaus war vor allen Dingen eine Kunsthochschule.
Und das unterscheidet sich ja jetzt dezidiert, weil der Begriff Kunst wird ja jetzt, ja, ich will nicht sagen, das war jetzt kein Schimpfwort, aber so gerne hat man den nicht verwandt. Man hat sich ja davon sogar versucht abzugrenzen.
Ja, nicht nur versucht, sondern sehr radikal. Also nicht nur Max Bill hat gesagt, wir machen hier keine Kunst, sondern das war auch ganz explizit Programm. Man hat gesagt, Kunst hilft uns nicht, um die Aufgaben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich zu bewältigen. Nicht die Kunst legt die Maßstäbe für die Qualität von zum Beispiel einem Tisch, einem Stuhl oder so etwas fest, sondern dafür brauchen wir neue Maßstäbe. Dafür brauchen wir ein neues Denken. Und so Ansätze wie Wissenschaftlichkeit, die es sicherlich auch am Bauhaus gab, die wurden hier ganz radikal und ganz konsequent in Ulm praktiziert. Also das Argumentieren um den richtigen Grund, warum etwas wie auszusehen hat, die Herleitung, die logisch schlüssige Herleitung aufgrund von, Klammer auf, naturwissenschaftlichen, Klammer zu, Prämissen, und die gute Gestaltung ergibt sich daraus automatisch.
Schauen wir uns nochmal die Personen an, die die Ulmer Hochschule gegründet haben. Das sah ja auch wieder ein bisschen anders aus als beim Bauhaus. Die waren nämlich teilweise wirklich politisch ambitioniert.
Ich würde sogar noch schärfer sagen, die waren nicht nur teilweise, sondern sämtlich sehr stark politisch motiviert. Inge Scholl war die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl, die von den Nazis hingerichtet wurden. Ottel Eicher war damals ein Schulfreund der Familie. Und die beiden haben unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Ulm eine Volkshochschule ins Leben gerufen. Wirklich ein pädagogischer Gegenentwurf gegen die Nazizeit. Und ganz schnell ist diese Ulmer Volkshochschule berühmt geworden. Das war ein Stelldichein aller Geistes- und Kultur- und aber auch politikwissenschaftlichen Strömungen, die irgendwie relevant waren. Das heißt, diese politische Motivierung war ganz, ganz stark. Und der Gedanke, wie man politisch, gesellschaftlich eine neue, freiheitliche, demokratische, emanzipierte und nicht obrigkeitsgläubige, nicht hörige, sondern autonome Gesellschaft aufbauen könnte in Deutschland, was ja eine Utopie war 1945, 1946, deren Mittel sollte dann eben sein Gestaltung und eben nicht die hehre Kunst. Und Max Bill war in seiner gesamten Zeit nach dem Bauhaus, als er in Zürich war, politisch sehr aktiv.
Umso tragischer, dass ausgerechnet 68, wo halb Europa sich politisierte, diese politische Gestaltungshochschule zu Ende ging.
Ja, es ist halt nicht nur das Wollen, sondern manchmal auch das Können. Wir würden heute sagen, Managementfehler. In Ulm war man über Jahre nicht dazu in der Lage, den Laden so wirtschaftlich zu führen, wie es notwendig gewesen wäre. Das liegt einfach daran, dass die Hochschule eine private Hochschule war. Und am Ende 1968 haben ganz viele Beteiligte ihren Teil dazu beigetragen, dass die Hochschule nicht mehr weiter existiert hat. Da waren ganz viele Leute, die keine Lust hatten auf Kompromisse. Es war ein Zusammenwirken von ganz vielen Kräften, die alle nicht in die gleiche Richtung gezogen haben, sondern jeder hat in seine Richtung gezogen.
Design, Politik und Wissenschaft, die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Ein Besuch bei René Spitz, Professor für Designwissenschaft an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Paul McCartney und Moondog. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts. Und einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber. We'll be right back.